Heute bei Apropos Plastik im Meer.
The name in the Pacific can be very misleading. We are 1,000 miles, close to 2,000 kilometers from the coast.
2018 fährt ein Schiff von der Westküste der USA los. Sein Ziel, ein ganz bestimmter Ort im Nordpazifik.
So unfortunately we're in the right position. Yeah. There are very local hotspots, and that's exactly what's part of the problem. If you look out here now, you see almost no plastic in the water. Do you look out in those lines 100 meters away? It's completely full.
Eine Fläche dreimal so gross wie Frankreich. Ein Gebiet, wo sich der Abfall von drei Kontinenten sammelt. 1,8 Billionen Plastikteile schwimmen dort auf dem Ozean.
And when talking about environmental issues in general, I think a common response is, well, that's a long way off. That's for our children to worry about. So hello, here I am. Why don't we just clean it up?
Ein junger Forscher aus Holland hat sich zum Ziel gesetzt, das Meer von all dem Abfall zu reinigen. Ein Mammutprojekt.
And yes, it will be one of the largest environmental rescue operations yet. But we created this mess. Heck, we even invented this new material first before we made this mess. So please, don't tell me we can't clean this up together. Thank you very much.
Kann das gelingen? Und was, wenn nicht? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basler Zeitung» und der «Berner Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Magazinautor Christoph Gertsch. Hallo Christoph.
Hoi Mirja.
Hi.
Hey.
Very nice to meet you, Christoph.
Good to meet you, fine.
Thank you so much. For yeah. Taking the time.
Pleasure. Thanks for coming all the way to...
Sure. Where would you like to start? Ocean cleanup, criticism, philosophical or personal?
Start with the ocean cleanup.
Christoph, du hast vor kurzem für eine grosse Geschichte im Magazin dich mit dem Bojan Slat getroffen. Wer ist das? Kannst du ihn uns vorstellen?
Gern. Du, es ist lustig, dass du sogar so gesagt hast, du hast gesagt, ein junger Forscher. Und das könnte man denken, dass er ein Forscher ist bei dem Projekt, wo er sich widmet seit Jahren. Tatsächlich ist er aber kein Forscher. Er hat das Studium, er hat mal studiert, aber ich glaube, es war ein Semester gewesen und er hat sehr schnell abgebrochen, weil er tatsächlich gefunden hat, dass die Idee, die er da hat, oder das Vorhaben, das er da hat, echt viel wichtiger ist, als dass er jetzt da zuerst einen Umweg über ein längeres Studium macht. Er hat angefangen mit Luft- und Raumfahrttechnik. Der Bojan Slat ist ein Holländer, beziehungsweise er ist der Sohn von einer holländischen Stadtführerin und von einem kroatischen Maler. Ist bei seiner Mutter aufgewachsen in Delft. Das ist eine holländische Stadt, eine Universitätsstadt nach der Küste. Und hat dort das Gymi gemacht und hat angefangen zu studieren und hat ziemlich gleich, ich glaube, wir kommen dann eigentlich drauf. Die Idee ist geboren, dass man das Meer vom Plastik müsste befreien eigentlich. Und eben, das ist dann der Grund gewesen, dass er sich gesagt hat, er soll sich jetzt auf das konzentrieren und nicht auf etwas anderes.
Yeah, I was just kind of a naive 16-year-old that sees the problem and is like, why can't we clean this up? And I had heard about the problem before, but never really thought about it. And the thing is, like, I'm very obsessive by nature, so when I have an idea, I can like really stick to it, and I can't think about anything else. So I was really that became kind of my next obsession, and so that's how it kind of started.
Über das Vorhaben hast du mit ihm geredet. Du hast ihn getroffen in seinem Büro in Rotterdam. Und eben dort tüftelt er an Strategien, um den Plastik aus dem Meer rauszuholen. Zum Verstehen, wieso der Bojan Slat das macht, möchte ich ein paar Jahre zurückgehen. Und zwar in eine Zeit, wo der Bojan Slat noch ein Teenager ist und in Griechenland Ferien macht. Was passiert während diesen Ferien?
Das ist so ein bisschen die Gründungsanekdote von der Ocean Cleanup, von dem NGO von Bojan Slat. Sie liest sich auch so ein bisschen wie ein Märchen oder wie eine Erzählung, wo vielleicht mehr Erzählung ist als Wahrheit. Ich habe lange mit ihm über das geredet, weil er ein bisschen musste lachen, weil er natürlich auch gemerkt hat, dass sie so ein bisschen selbstständig wurde, die Erzählung. Aber sie scheint wirklich zu stimmen. Also er war mit seiner Mutter in der Ferien gewesen, in Griechenland, hat dort einen Schnorchelausflug gemacht und hat, wie es wahrscheinlich vielen von uns irgendwann geht, wenn wir im Meer sind, er sagt es so.
I came across more plastic bags than fish.
Mehr Plastikabfall, mehr Abfall im Meer gesehen als Fische.
And astounded by the depressing sight, my Scottish dive buddy turned to me and said, "Well, lots of jellyfishes here, Dee. Seen about 1,000. There were no jellyfishes."
Jetzt kann man vielleicht sagen, eben wir alle oder viele von uns haben das vielleicht auch schon mal erlebt und kommt dann irgendwie die Frage auf, so eine kindliche Frage, könnte man sagen, warum schaffen wir es eigentlich nicht, die Meer sauber zu halten? Und ich glaube, es gibt eine relativ banale Antwort, halt, weil wir Menschen sind, weil wir irgendwie die Vorteile von Plastik genießen und wenn es um die Folgen geht, um die negativen Folgen von unserer Plastiknutzung, da halt irgendwie die Bequemlichkeit siegt und das, statt dass wir irgendwie konsequent recyceln oder Alternativen suchen für Plastik, nehmen wir halt die Verschmutzung von den Ozeanen unter anderem in Kauf. Und ich würde sagen, das Besondere beim Bojan Slat oder bei dem jungen Bojan, der dort geschnorchelt ist, war eben, dass er sich mit dieser Antwort nicht zufrieden gegeben hat.
And when talking about environmental issues in general, I think a common response is, well, that's a long way off. That's for our children to worry about. So, hello, here I am. Why don't we just clean it up?
Er sieht also all den Plastik im Meer. Was löst denn das bei ihm aus? Was passiert, wenn er heimkommt?
Er fährt davon lesen. Er ist heute noch ein bisschen so eine, ich glaube, keine Beleidigung, wenn man das über ihn sagt. Er ist heute noch ein bisschen ein Nerd. Er ist als Kind scheint es immer so ein bisschen der Aussenseiter-Typ gewesen, der den Kopf lieber in Bücher gesteckt hat. Er sagt, er sei jetzt nicht der gewesen, der als Erstes gewählt wurde im Sportunterricht, auch nicht als Zweites. Er hat gerne gelesen und hat sich für Sachen interessiert und ist in Sachen eingetaucht. Das ist der Typ, der er ist. Und so hat er es dann mit dem Plastik gemacht oder mit dieser Plastikverschmutzung und hat sich angefangen, mit dem Thema zu befassen.
Er fängt sich also an, einlesen. Auch das ist ja so weit noch etwas, was vielleicht auch andere Menschen so würden machen. Er tritt aber ziemlich bald mit dem auch in die Öffentlichkeit.
Once there was a Stone Age, a Bronze Age, and now we are in the middle of the Plastic Age. Because every year we produce about 300 million tons of plastic.
Genau, das ist eben in dieser kurzen Phase vom Studium, was sie in seinem Leben gegeben hat, an der Uni Delft, dort hat es einen TEDx-Talk gegeben, der damals, glaube ich, sehr gross war. Heute ist es immer noch gross oder heute gibt es sehr viel inzwischen auf der ganzen Welt. Damals war es vielleicht noch ein bisschen kleiner gewesen und wenn man dort reüssiert, dann hat es so schnell irgendwie Wellen geschlagen und das war bei ihm so gewesen. Er hat, was er dort gemacht hat, eine halbstündige Präsentation gemacht und hat eine Lösung vorgestellt, wie man könnte den Abfall aus dem Meer rausholen.
I had this little epiphany. I saw even old people throwing rubbish in the water and I thought, well, some people will just never learn, will they? We'll need a combination of both worlds. I will need them soon. So then, I simply use this list of concerns as challenges.
Es ist völlig eigentlich fast unmöglich, oder was sage ich fast ähnlich unmöglich, so Unterfangen oder zumindest sehr eine kühne Mission, die bis dahin so gross ist gewesen, oder immer noch so gross ist, dass sich eigentlich niemandem dem annimmt. Er mit seinen damals 18 Jahren hat gesagt, ich habe eine Idee. Und ich werde das lösen. Und vielleicht, man kann den TEDx-Talk heute noch anschauen, der hat Millionen Views inzwischen auf YouTube. Wenn man das macht, bekommt man schon auch recht viel von Bojan Slat, wie er auch heute ist, mit. Man lernt ihn recht gut kennen, weil was man dort ein bisschen merkt, das ist so ein bisschen seine, in Anführungszeichen, Philosophie, was ihn heute ausmacht. Man merkt eigentlich, dass er ist schon auch ein Liebhaber vom Meer. Er ist gern im Meer und ist gern früher als Kind ins Meer gebadet. Aber ich glaube, mehr als ein Umweltschützer, oder das sagt er auch, mehr als ein Umweltschützer ist er eigentlich ein Problemlöser. Das heisst, man kann sagen, oder er sagt, ich habe auf das angesprochen, er bejaht das eigentlich. Es kann auch ein bisschen Zufall sein, dass er sich gegen dem Problem angenommen hat. Er ist so ein kleiner, eben, ich habe es vorhin schon mal gesagt, so ein Nerd. Er gibt sich nicht mit einfachen oder mit den bekannten Antworten zufrieden. Und hat hier einfach ein Problem gefunden, das ihn gereizt hat, zu lösen. So.
What would you most like to call yourself? Is it inventor or entrepreneur or
environmentalist?
Yes, exactly. Yeah. That.
I create technologies to have some kind of influence on the world. So I'm about solving problems with. So, yeah, that's kind of how I think about it.
We designed and built something that I call a multi-level troll. We basically stuck 10 trolls on top of each other. And here you can see us testing that on the North Sea. I thought it was a great day. I was the only one who didn't get sick. But then the so perfectly working troll, yeah, it broke. So, and of course, we didn't quit there. Because I believe you can't clean up something you don't know the size of.
Aus dem Ganzen spricht ja auch so ein gewisser Grundoptimismus von so einem Menschen wie Bojan Slat.
Ja, das ist wichtig, dass du das sagst. Weil, gerade wenn es um Umweltschutz geht oder um Umweltprobleme, das ist etwas, was ihn sehr umtreibt. Man kann von dem halten, was man will, aber er redet schon im Gespräch auch eher negativ über gerade junge Umweltschützerinnen und Umweltschützer, weil er das Gefühl hat, also Fridays for Future zum Beispiel nennt er, weil er einfach in Frage stellt, oder die Frage stellt, ob die insgesamt wirklich mehr Gutes als Schlechtes tun. Was er eben so Bewegungen vorwirft, ist, dass er sagt, dass die so mehrfach negativ konnotiert argumentieren oder handeln. Er wirft ihnen quasi so eine dreifache Verneinung vor, nämlich, dass sie erstens negativ in ihrer Art sind, wie sie über die Zukunft denken. Das sind nicht alle, aber viele halt glauben, dass es mit der Erde zu Ende gehe. Zweitens, sagt er, glauben sie, dass die Angst der Weg ist, um die Masse irgendwie in Bewegung zu bringen und die Masse dazu zu bringen, etwas dagegen zu machen. Und drittens sagt er, sie auch ihre Methoden negativ. Sie sind gegen fossile Brennstoffe zum Beispiel, aber sie tun sich nicht auf Sachen konzentrieren, die gut sind. Also sie konzentrieren sich auf Sachen, die schlecht sind und nicht auf das, was gut ist. Und er ist so ein, er zitiert Hans Rosling, das ist ein verstorbener schwedischer Mediziner und Autor, der hat so ein Wort kreiert im Englischen. Es ist ein Possibilist, eine Kombination aus möglich, also possible, möglich und Optimist, ein Optimist. Er sieht sich selber auch ein in dieser Tradition. Er ist gerne einer, der an das Gute glaubt und, das Mögliche, und sich auf das Mögliche konzentriert.
Maybe because I value life so much, I'm kind of worried about it. It's like some kind of fragile baby. So I think we should consciously think about the course forward of humanity and make sure that we continue to improve the human condition without increasing the risk and harming the biosphere in the process. I'm doing my best to try and contribute to that, of course.
Und das möglich zu machen, das versucht er jetzt also schon als 18-Jähriger. 6 Jahre später, an einem Herbsttag 2018, wird seine Vision zum ersten Mal Realität. Was passiert an diesem Tag?
Welcome to the launch of the world's first ocean cleanup system. Today is a historic day, not only for all of us here at the ocean cleanup, but the entire world.
Das ist der Tag, wo in dem Moment sehr viele darauf gewartet haben. Er hat mit der Ocean Cleanup, das ist das Unternehmen, das er gegründet hat, lang vorher, hat er die inzwischen, in dem Moment haben sie, glaube ich, 80 Angestellte, schon fast auf der ganzen Welt. Sie haben 40 Millionen US-Dollar an Geld gesammelt von der niederländischen Regierung, von Kleinspenderinnen und Kleinspender, aber auch von Tech-Leuten aus dem Silicon Valley. Und was dort passiert ist, dass sie mit einem ersten Prototyp quasi ins Meer gehen oder mit der ersten Idee, wie dass sie das Meer könnten sauber. Und zwar ist das so eine unglaubliche Länge. Heute sind sie noch viel länger. Damals war sie 600 Meter lang gewesen. Eine Barriere, wo sie wollen, den Köder einsammeln.
Here is how the system catches plastic. The system takes advantage of three natural oceanic forces. Winds, waves and currents. Both the plastic and system are being carried.
Three, two, one. Say hello to the Ocean Cleanup's prototype.
Es hat mit der Ursprungsidee, die er bei dem TEDx-Talk vorgestellt hat, 2012 nicht mehr wahnsinnig viel gemein. Ausser die Grundidee, den Müll passiv einzusammeln. Also mit einem System, das allein mit Wind- und Wasserströmungen getrieben wird und so der Plastikmüll einsammelt.
and see our cleanup system making its way into the Pacific. And for those of you who aren't familiar, we actually plan to take this out all the way to the Great Pacific Garbage Patch. And the idea is that once we have a full fleet of systems, we will clean up 50% of the plastic in 5 years' time. So this is actually our beta system. We want to learn from this.
Ich finde es einen interessanten Punkt, dass es schon dort, wir merken es, wenn wir weiterreden, die Idee, die sie dort mit der ins Wasser gehen, ist schon eine sehr starke Abwandlung von der Ursprungsidee. Und das zeigt schon etwas sehr gut, nämlich, dass sie das Ziel immer, oder ich sage jetzt sie oder der Bojan Slat, dass er das Ziel immer im Kopf hatte, nämlich das Meer zu reinigen, aber von Anfang an eigentlich bereit war, den Weg dorthin immer wieder zu adaptieren und zu verändern, wenn sie merken, sie kommen irgendwo in eine Sackgasse.
The issue is that in those early stages, whether it works or not, the things that will be big success and the things that will be a complete failure, they look indistinguishable, basically. It's very hard to see. The way innovation works, it's an iterative process, right? You try something, you fail, you repeat, and that gets you to something that works.
Für ihn ist das Innovation oder ein Innovationsprozess, dass man etwas probiert, man scheitert und probiert etwas Neues. Bei ihm war es speziell, dass er diesen Innovationsprozess so ein bisschen in der Öffentlichkeit passiert ist. Also eigentlich so ein bisschen, eben, sie haben ihre Geschichte erzählt, sie wollten Geld sammeln, das heisst, sie waren in der Öffentlichkeit, so ein bisschen die Scheinwerfer drauf gewesen.
There is Bojan Slat himself, ladies and gentlemen, the man of the hour, the man behind the idea.
Dass sie so ausgeschienen waren und gleich bereit waren, immer wieder neue Wege zu gehen. So, und in diesem Herbst 2018, um jetzt darauf deine Frage zurückzukommen, gehen sie mit diesem Prototyp zuerst mal ins Wasser und fahren weit in den Nordpazifik.
We've just passed the Golden Gate Bridge, the iconic moment. It's absolutely incredible. I have the coolest job in the world, and I feel so incredibly lucky to be here right now today, seeing System 1 as it goes out to the Pacific.
Man muss sagen, der Bojan Slat sitzt selber nicht auf dem Boot, oder?
Der Bojan Slat wird schnell seekrank. Er ist bis heute nie dort im Nordpazifik gewesen, wo es darum geht, den Abfall einzusammeln. Er ist bei dieser Jungfernfahrt quasi ist er kurz auf dem Schiff. Ich glaube, es ist mehr so ein Medientermin, den er dort wahrnimmt. Und bevor das Schiff den Hafen verlässt, verlässt er auch das Schiff.
Das Schiff steuert dann auf den Ozean raus. Es hat ein ganz spezielles Ziel. Wohin fährt das?
Das fährt in den Great Pacific Garbage Patch. Das ist der grosse pazifische Müllteppich. Hat man vielleicht schon gehört davon, das ist die grösste Ansammlung von Müll in der Weltmeer. Es gibt mehrere von diesen Müllteppichen, 5, 6. Die kommen zustande durch, in dem Fall jetzt, den Nordpazifik-Wirbel, wo der Müll an einem grossen Ort zusammentreibt. Grossen Ort kann man wörtlich nehmen. Der Bereich im Nordpazifik, das ist etwa auf halbem Weg zwischen Kalifornien und Hawaii, ist so gross wie 3-mal Frankreich. Es ist wahnsinnig schwer zu schätzen, wie viel Müll dort wirklich ist. Die Schätzungen, wo man das Gefühl hat, kommen Realität am nächsten, reden etwa von 80'000 Tonnen, beziehungsweise du hast es ganz früh schon gesagt im Gespräch, etwa 1,8 Billionen Plastikteile.
Wenn man den Great Pacific Garbage Patch zum Beispiel auch googelt oder sich da mal ein Bild verschafft, es gibt ganz viele Bilder von dem, dann sieht man auch, dass da eben das Problem sichtbar wird, nämlich wie viel Plastik einfach in unserem Meer schwimmt. Du hast jetzt schon ein paar Zahlen gesagt, von was für Dimensionen reden wir da?
Es sind unglaubliche, also eigentlich unvorstellbare Dimensionen in der gesamten Welt. Mehr auch das wieder eine grobe Schätzung. Redet man von 86 bis 150 Millionen Tonnen Abfall, wo davon ein grosser Teil Plastik ist. Jährlich kommen 10 Millionen Tonnen dazu. Das ist jetzt vielleicht ein Bild, das einem hilft, etwa eine LKW-Ladung pro Minute. Wenn ich darf, ganz eine kleine Erklärung noch zu der Vorstellung. Wenn man so Plastikmengen sich vorstellt in einem Gewässer, hat man so Ansammlungen auch schnell mal vor dem inneren Auge irgendwie von Flüssen oder von Küstenabschnitten, von Ufern, wo sich wirklich in asiatischen Ländern häufig, in südamerikanischen Ländern, wo sich das Plastik wirklich stapelt im Wasser eigentlich. So ist es im Nordpazifik und auch sonst irgendwo in der Weltmeer ist es nicht. Also es gibt Leute, die behaupten, wir sehen den Great Pacific Garbage Patch aus dem Weltall. Das stimmt nicht. Und wenn man dort rein schwimmt mit dem Schiff, ist es auch nicht so, dass man wie auf einer Eisplatte, wo man von weitem sieht, losschwimmt. So ist es auch nicht. Es ist so, dass dort auch paar Minuten einem ein Plastikteil entgegenschwimmt. Es ist halt nur einfach, weil diese Fläche so gross ist, ist dann auch wahnsinnig viel Plastikabfall. Aber es ist nicht so, dass man es quasi von bloßem Auge sofort sieht, jetzt sind wir in diesem pazifischen Müllteppich.
So unfortunately we're in the right position. Yeah. There are very local hotspots, and that's exactly what's part of the problem. If you look out here now, you see almost no plastic in the water. Do you look out in those lines 100 meters away? It's completely full.
Es ist so, dass sich dort durch die spezielle Begebenheit ja ganz viel Plastik sammelt, auch von verschiedenen Orten. Die Frage ist ja, warum eigentlich brauchen wir als Menschheit so dermassen viel Plastik? Woher kommt das alles?
Es gibt ganz eine einfache Antwort darauf. Plastik ist genial. Also es ist leicht, robust, wasserfest, langlebig. Es ist extrem günstig in der Herstellung, extrem vielseitig einsetzbar. Plastik rettet Leben, macht das Leben leichter. Wir bauen medizinische Geräte mit, wir bauen Flugzeuge, Elektroautos. Es gibt Kleidung aus Plastik, Spielzeug, Kosmetik und so weiter.
Plastik ist also sehr praktisch, wird viel gebraucht. Es hat aber auch eine Kehrseite, muss man sagen.
Die Kehrseite ist genau erstens die Langlebigkeit von Plastik. Es gibt ganz viele verschiedene Formen von Plastik. Irgendeine PET-Flasche braucht, sagt man, ich kann es gar nicht eigentlich sagen, weil es noch nicht so lange Plastik gibt, aber sagt man, braucht etwa 450 Jahre, um sich zu zersetzen. Und auch wenn es sich zersetzt, verschwindet Plastik nicht. Es wird nämlich einfach Mikroplastik daraus oder noch kleiner Nanoplastik. Das hat nochmal ein ganz anderes Problem. Vielleicht kommen wir noch kurz drauf. Das heisst, also die Langlebigkeit ist das Problem von Plastik und zweitens, dass wir es halt eben nicht richtig entsorgen oder nicht genug richtig entsorgen. So.
Das, was wir nicht richtig entsorgen, das landet dann eben oft am Schluss im Meer. Was hat die Verschmutzung mit Plastik für Folgen?
Ich glaube, man kann sagen, dass Tiere die ersten Opfer sind. Auch hier wieder, das sind nur Schätzungen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass jährlich etwa 1 Million Meeresvögel und mehr als 100'000 Meeressäugetiere an Plastikverschmutzung zugrunde gehen. Man kennt die Bilder von Albatrossen, die tot sind und wo man den Magen aufgeschlitzt hat und dort der ganze Mageninhalt eigentlich Plastik ist. Es gibt Pottwale und andere Wale, die gestrandet sind und wo man mit Dutzenden Kilo Plastik im Magen gefunden hat. Es ist so, dass die Tiere Plastik schlucken, vor allem auch Mikroplastik. Sie verwechseln Zahnbürsten und Handyhüllen mit Nahrung. Das führt zu einem falschen Sättigungsgefühl und verstopft das Verdauungssystem, führt zu inneren Verletzungen. Man sagt heute oder man vermutet, dass es eigentlich kaum ein Meereslebewesen gibt, das noch kein Plastik im Magen hat. Jetzt habe ich von den Tieren geredet, aber auch der Mensch leidet. Hier muss man vielleicht sagen, oder das geht auch bei den Tieren ganz grundsätzlich. Es ist vielleicht ein bisschen wie mit dem Klimawandel, oder das haben mir so Forscherinnen und Forscher gesagt, es ist ein bisschen wie mit dem Klimawandel vor 20 Jahren. Man weiss, dass es ein Problem ist. Wir vermuten, dass es ein grosses Problem ist, jetzt Plastik für unsere Gesundheit. Wir weiss nur noch nicht ganz genau, in welchem Ausmaß. Das ist man erst am Entdecken und Unterforschen.
Was heisst denn konkret Mikroplastik?
Als Mikroplastik gilt Plastik, das eine Durchmesser von unter 5 mm hat. Es gibt dann noch Nanoplastik, das hat einen Durchmesser von unter 1 mm. Ist genau darum gefährlich, weil es so klein ist. Mikroplastik ist schon im Trinkwasser, im Meersalz, in unserem Blut nachgewiesen worden, in der Leber, in der Niere, in der Lunge, im Darm. Es gibt Orte auf der Welt, wo es Mikroplastik regnet. Und ganz, wirklich ganz brandaktuelle Studien ist zum Schluss gekommen, oder können zeigen, dass das menschliche Gehirn heute etwa schon so eine Einweglöffel Menge Mikroplastik enthalten. Und das sind offenbar 50% mehr als noch vor 8 Jahren. Das heisst, diese Menge, die scheint massiv zu steigen.
Gegen diese Plastikverschmutzung, jetzt sowohl durch den Plastikmüll als auch durch Mikroplastik, will also der Bojan Slat etwas unternehmen. Wir gehen nochmal zurück 2018, wo das Schiff abfährt von der Westküste der USA. Was genau ist der Plan von seinem Unternehmen?
So, of course, the next few months are going to be super tense. This is an exciting moment, but of course the moment we're looking most forward to is to bring this first plastic back to shore.
Das sagt einen unglaublich starken Satz, wo ich das Gefühl habe, wenn das Vorhaben irgendwann klingt, dann ist das ein Satz für die Geschichtsbücher. Er sagt, da steht er eben auf dem Schiff und quasi die Weltpresse ist bei ihm und filmt ihn dabei. Seit 60 Jahren, sagt er, werfen die Menschheit Plastik in die Ozeane. Plastik gibt es ja noch nicht so lange, etwa seit den 50er, seit dem Zweiten Weltkrieg. Seit 60 Jahren also werfen wir Plastik in die Ozeane, sagt er. Und heute, ab heute, holen wir das Plastik wieder raus. Also es hat einen wahnsinnig starken Moment dort auf dem Schiff.
But what I hope is that the ocean cleanup can become this example of how you should solve a problem, right? Instead of trying to, you know, complain or protest about something that you don't agree with, you know, try and build something that you do agree with. And, you know, this is, of course...
Und er versucht es eben, jetzt um wieder ein bisschen zu dem System zurückzukommen, mit dieser schwimmenden Barriere. Das kann man sich, die es noch kennen, der Pac-Man, kann man sich wie so einen fressenden Pac-Man vorstellen, so einen Halbmond, der übers Meer soll treiben und eben mit den Strömungen dafür sorgen, dass quasi der Plastik ins Maul vom Pac-Man reinfließt und dann auch rausgeholt wird.
A couple of months ago, when this mission was scheduled, we all had good hopes that we would just be fishing plastic out of Wilson. After the first mission, it became clear that Wilson did capture plastic, but it didn't retain the plastic. So we have not seen the massive plastic buildup inside the system we had hoped for.
Das System ist also wie bei dem Computerspiel, nur leider geht der Plan nicht so ganz auf, oder?
Genau, also es sind eigentlich zwei Sachen, die scheitern. Einerseits stellen sie recht schnell fest, dass die Idee von dem selbsttreibenden oder von dem passiven Antrieb nicht funktioniert, weil das System nicht genug schnell ist für eine Plastik. Und das andere, was noch passiert, etwa 4 Monate treibt das System, sie nennen es Wilson, in Anlehnung an einen Volleyball aus dem Tom Hanks Film Castaway, sie nennen das Wilson, treibt der Wilson relativ ungestört durch den Nordpazifik und er bricht aber auseinander. Und im Januar 2019, eben 4 Monate nach der Jungfernfahrt, gehen sie dann auf Hawaii an Land und sind ziemlich geknickt, weil sie müssen feststellen, die erste Idee so, die funktioniert nicht.
Die Idee von Bojan Slat, die scheitert jetzt also zuerst mal. Wie reagiert er auf diesen Rückschlag?
Das ist jetzt eben, ich habe es vorhin schon ein bisschen erzählt, das ist dort, wo es wirklich spannend wird, er und sein Projekt, der Ocean Cleanup. Es gibt viel Häme in den Medien, alle grossen, vor allem amerikanischen Medien, berichten sehr ausführlich. Es gibt grosse Headlines in Washington Post, in New York Times. Und die machen sich so ein bisschen lustig über ihn. Es gibt viele auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, wir haben es doch immer gesagt. Und etwas, was ihn dort, und das hat er mir eindrücklich erzählt, etwas, was ihn dort stört, ist eben das Thema von Innovation, dass er enttäuscht ist oder erstaunt ist, dass die Leute nicht checken, dass das ja eigentlich zu einem innovativen Prozess eben gehört, dass man etwas versucht und dass man scheitert. Einfach nur mit dem Unterschied, dass oft innovative Prozesse halt im Versteckten oder nicht in der Öffentlichkeit so stattfinden. Das ist das, was mich so beeindruckt an ihm. Er lässt sich nicht ein klein bekommen. Er gibt seinem Team, erzählt mir in dem Moment, sind ja in seinem Team nicht mehr viel Zuversicht rum gewesen, sind schon alle enttäuscht gewesen, haben jahrelang für das geschafft, und es funktioniert einfach nicht. Er gibt ihm eine kleine Pause seinem Team und setzt sich aber auch schon wieder ein Ziel, nämlich im Sommer 2019 mit einem neuen System wieder in den Nordpazifik zu gehen.
2019 wagen Sie also den nächsten Versuch. Sind Sie das mal erfolgreicher?
Ein bisschen erfolgreicher, aber das erste Mal richtig erfolgreich aus ihrer Optik sind sie 2 Jahre später, im Sommer 2021, da sind sie mit einem komplett neuen System. Ich muss sagen, wenn es langweilig wird, wenn ich da von diesen Systemen rede, da sind sie mit einem neuen System, das nennen sie jetzt nicht Wilson, sondern Jenny. Hohe Anlehnung offenbar an einen Tom Hanks Film. Und der grosse Unterschied, das ist vielleicht wichtig, darum rede ich von dem, der grosse Unterschied dort ist, dass das eben nicht mehr ein passives Antriebssystem ist. Vielleicht muss ich das noch kurz sagen, warum dass sie das so gut gefunden haben. Das ist relativ verständlich. Wir wollten ja so eine Müllsammelaktion möglichst ökologisch machen, nämlich, dass man nicht noch fast mehr Energie verbraucht, als man quasi gut tut der Umwelt. Und gleich kommen sie zum Schluss, dass das mit dem passiven System nicht funktioniert. Dort im Sommer 2021 sind sie näher mit einer so einer Barriere wieder unterwegs, mit einer viel grösseren nochmal, aber die wird gezogen von 2 Schiffen. Und dort haben sie zuerst mal Erfolg und sammeln, kann man sagen, für den Moment beträchtliche Menge an Abfall ein.
It's enormous. It's just enormous.
This is the plastic dam, and I should do it the whole day because there is so something like that.
Wer merkt der Bojan Slat, dass sie erfolgreich sind?
Er ist wieder nicht auf dem Schiff natürlich. Er ist daheim in Rotterdam inzwischen und bekommt oder wacht am Morgen auf. Er weiss, dass es eine grosse Testphase ist, ist ihm aber ins Bett gegangen, er gewusst, dass in der Nacht etwas passiert, wacht am Morgen auf und sieht ganz viele unbeantwortete Anrufe auf seinem Handy und die auch eine WhatsApp-Nachricht.
So it was morning and I woke up and I opened
here.
My phone.
Or,
yeah, at home. And then I opened my WhatsApp and then there was just this photo of this big pile of plastic on the ship. And I was like, yes, that's it. It still kind of gives goosebumps every time I think about that. It's because that was, and it wasn't even happiness, it was just relief. Like, okay, we have a system that. And then it turned out.
Das ist so ein bisschen der Anfang des Sommer 21, das Bild, die zwei Müllsäcke, die sie dort einfahren. Bis heute haben sie im Nordpazifik oder in diesem pazifischen Müllteppich 500 Tonnen Plastikmüll vor allem eingesammelt. Einerseits unvorstellbare Menge, andererseits ist es fangs 1% vom ganzen Müll, der dort liegt. Aber gleich kann man sagen, wenn man die Geschichte jetzt auch kennt, was es alles für Momente gegeben hat, wo sie gescheitert sind, wo sie haben müssen, irgendwie ganz einen neuen Weg finden, ist das eine extrem grosse Menge.
Yes, seems like we got something working. Wow. It's a lot, eh? We might just have cracked the nut.
Christoph, du hast am Anfang erwähnt, dass eine Lastwagenladung Plastik pro Minute im Ozean landet. Jetzt sind sie zwar erfolgreich im Rausfischen von Plastikmüll, aber es gibt ja tatsächlich das zweite Problem, nämlich wenn weiterhin so viel Plastik neu dazukommt, dann nützt das alles ziemlich wenig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist etwas, was, ich glaube, das ist auch Bojan Slat wichtig. Es ist auch ein Vorwurf, den er oft gehört, dass er Symptome bekämpfe, aber nicht das Problem an Wurzel packe. Er betont immer wieder, dass natürlich unser Umgang mit Plastik sich muss grundlegend ändern muss. Gleichzeitig sagt er, erstens braucht es Zeit, es braucht Unsummen von Geld und drittens, ist der Plastik, der schon im Meer ist, der verschwindet nicht, wenn man nichts macht. Also man muss den auch irgendwie noch rausholen. Und du hast es jetzt gesagt, also es fließt nach wie vor wahnsinnig viel Plastik ins Meer rein. Ist denn etwas gewesen, das hat er etwas weniger in der Öffentlichkeit probiert zu machen, um dort ein bisschen Druck wegzunehmen, aber tatsächlich haben sie schon, er und der Ocean Cleanup, sehr klein angefangen, auch schon in den 10er-Jahren angefangen, Lösungen zu suchen, wie sie nicht nur den Plastikmüll aus dem Meer rausholen, sondern auch wie sie könnten verhindern können, dass der Plastikmüll überhaupt ins Meer fließt. Und da muss man vielleicht wissen, der Müll, der sich im Meer befindet, das ist sicher zu teilen aus der Fischerei, ist ein Anteil, aus der Schifffahrt natürlich, aber der allergrößte Anteil vom Müll, der im Meer ist, kommt über die Flüsse ins Meer. Der Bojan Slat sagt so, dass die Flüsse eigentlich die Arterien sind, die das Meer nicht nur mit Wasser speisen, sondern eben auch mit Plastikmüll.
Today we'll be sharing with you how we're going to close the tap. We've got an amazing new invention to show to you today.
Und genau dort möchte er jetzt ansetzen. Was ist sein Vorhaben?
Ich probiere es jetzt ganz einfach zu machen. Im Prinzip sind es einfach Barrieren. Sie haben die schmutzigsten Flüsse identifiziert. Es sind etwa 1000, die sie identifiziert haben, die am meisten Plastik in die Welt mehr bringen. Und ganz einfach, es ist natürlich im Detail extrem kompliziert, wie so im Great Pacific Garbage Patch aussen ist. So ist es so in den Flüssen, ist im Detail extrem kompliziert, aber ganz einfach, sind es einfach Barrieren, wo sie die Flüsse tun und so probieren, den Plastik aufzuhalten. Und von diesen Barrieren tun sie ihn dann in verschiedenen Systemen mit Bagger rausnehmen und entsorgen. So.
That's the missing piece. That's what we need to close the tap and it doesn't exist. Until today.
Also wieder eine neue Idee, ist das erfolgreich?
Es gibt auch wieder so eine, das war nicht ein TEDx-Talk, aber eine andere Präsentation von ihm und von der Ocean Cleanup im Jahr 2019, wo auch viral gegangen ist, wo auch sehr eindrücklich ist, weil das wirklich eine Qualität ist, die er hat, dass er die Leute kann begeistern kann, die Leute von seiner Idee kann begeistern kann. Da damals, 2019, hat er gesagt, in 5 Jahren werden 1000 so Interceptors auf der Welt installiert sein. Gerade 5 Jahre später habe ich ihn eben getroffen in Rotterdam, Ende 2024. Und dort waren es 21 so Interceptors gewesen. Hm. Ich denke, das ist noch wichtig. Ich glaube, es gibt wie so 2 Möglichkeiten, das anzuschauen. Er hat wahnsinnig viel angekündigt und nicht annähernd so viel erreicht. Man könnte jetzt sagen, er ist gescheitert wegen dem, weil er seine Ankündigungen nicht wahrgemacht hat. Ich tendiere eher zur anderen Ansicht, nämlich, dass man sagt, das sind gar keine Rückschläge, sondern es sind quasi Erkenntnisse, die man gewonnen hat. Nämlich hat er Bojan Slat, wie auch über Umwege, muss man sagen, bewiesen, dass es möglich ist, Flüsse zu reinigen und Flüsse super zu behalten. Und so wie er auch bewiesen hat, dass es eigentlich möglich ist, den pazifischen Müllteppich zu reinigen.
What on earth are you seeing right now?
The massive flood, what we are expecting, man. It's working. It's working.
Shit, Guillermo, shit! Yeah!
Christoph, du hast ja ein grosses Porträt geschrieben über den Bojan Slat, auch über die Schweiz-Bezüge, die das Projekt hat und alle Hintergründe. Das kann man nachlesen in der aktuellen Ausgabe vom Magazin. Wir verlinken das natürlich auch noch gerne im Beschreib zu dieser Episode. Was nimmst du aus dieser Begegnung mit dem Bojan Slat mit?
Ja, mega viel. Ich habe eine sehr bewegende Begegnung gefunden, auf verschiedenen Ebenen. Mal etwas, was mir noch lange ist durch den Kopf gegangen. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht unbedingt gesungen für ihn persönlich, seine Art von Einsatz zu leisten. Er ist sicher ein Workaholic. Er sagt es selber auch. Er denkt am Morgen beim Aufstehen an den Ocean Cleanup. Er denkt den ganzen Tag an den Ocean Cleanup. Und er denkt am Abend, wenn er ins Bett geht, an den Ocean Cleanup. Das scheint zu stimmen. Er gönnt sich genau 20 Minuten Ablenkung pro Tag für ein Buch zu lesen. Auch die ganze Rest der Zeit widmet er sich seinem Projekt. Ja, es ist vielleicht nicht unbedingt gesungen, aber es ist sehr eindrücklich. Was auch interessant ist, er ist kein Träumer, er ist nicht irgendwie ein Moralist, er ist so ein Pragmatiker. Da gibt es sicher viel Kritik den Solutionism-Typen gegenüber. Hier in diesem Fall finde ich es einfach rundum eindrücklich, dass sie sich nicht heilen abbringen, von x-mal gescheitert, von x-mal aber auch Kritik bekommen. Und sie sind heute wirklich an einem Punkt, wie ich es jetzt vorhin gesagt habe, wo sie eigentlich können zeigen, es ist möglich, im grossen Stil das Meer und die Flüsse reinigen. Es ist quasi eigentlich nur noch eine Frage von, lässt sich das finanzieren? Und da, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, da kommen sie an einen Punkt, wo sie tatsächlich auf der Welt Partnerinnen und Partner finden, die mitmachen, vor allem, was die Flüsse betrifft. Das ist ja vielleicht, das haben wir auch noch nicht gesagt, das Problem vom Plastikabfall im Meer ist, dass das weit draussen im Meer ist, dass das niemandem gehört. Wir sind zwar alle dafür verantwortlich für den Abfall, aber niemand fühlt sich zuständig. Das ist das Problem vom Säubern von so einem Müllteppich. Bei den Flüssen ist es etwas anderes. Die gehören zu Ländern, sie gehören oft zu Grossstädten. Das heisst, dort gibt es Institutionen oder Behörden, die sich für das verantwortlich fühlen. Und so ist es heute tatsächlich auch. Also es gibt Megacities auf der ganzen Welt, die sich für die Lösungen von der Ocean Cleanup interessieren. Und dass die Stadtbehörde auf das Projekt oder auf ihn und auf die Lösungen reagieren, das hat eben ganz fest mit seiner Art zu tun. Ich weiss noch, als ich zu Rotterdam war, bei ihm, habe ich nachher mit unserer Bildredaktorin telefoniert und die hat mir erzählt, ich habe gesagt, wir müssen jetzt das Bild, ein Fotoshooting organisieren mit dem Bojan Slat und die hat sich mega gefreut und hat mir erzählt, ganz oft, wenn sie irgendwie an der Weltlage anfängt zu verzweifeln, dann geht sie auf Instagram, geht zum Account von The Ocean Cleanup und schaut zu, wie die das Wasser vom Müll reinigen. Und ich kann inzwischen ganz gut nachvollziehen, was sie damit meint, weil es hat etwas einerseits sehr beruhigend dabei zuzuschauen, wie andere Menschen das Wasser säubern. Und es hat auch etwas sehr Inspirierendes, weil es ist einfach etwas Gutes. Und ich glaube, das ist die grosse Wirkung, die der Bojan Slat hat. Das sagt er übrigens selber auch. Überall dort, wo sie eben so eine Barriere in den Flüssen installieren, ist es nicht nur so, dass sie die Flüsse tatsächlich anreinigen, sondern sie schaffen auch eine Verbindung von der Bevölkerung, die dort lebt, also ein Bewusstsein dafür, für Plastik, für Schmutzung und dass man etwas dagegen tun muss. Und ich glaube, das ist die ganz grosse Kraft, wo er und sein Projekt hat.
I do care about the ocean a lot.
Yes, obviously, yeah.
But I care about life in general. I think it's, we have been peering into the skies with radio telescopes for 60 years or something, and we still haven't found any other sign of life out there. So I think it's something that's very precious from a sort of a take sort of the cosmic perspective, like there's like this one dot where there's life, and I think life in general is something to be proud of, to feel fortunate for, that it happened and that we're part of that. And I feel like we should preserve that, right? Mm-hmm. We are kind of the consciousness of the universe.
Danke vielmals für das Gespräch, Christoph.
Danke, Miriam.
Das ganze ausführliche Porträt von Bojan Slat und seinem Projekt finden wir, wie gesagt, auch verlinkt im Beschreib zu dieser Episode. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem Christoph Gertsch. Und die Folge produziert hat Laura Bachmann. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.